ARD.
SWR Kultur. Forum.
Werthers Liebesleid. Ist Goethes Briefroman zeitgemäß? Das wollen wir heute fragen im SWR Forum Kultur. Und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Junger Mann, Werther, liebt junge Frau Lotte. Kommt vor im Leben. Da gibt's allerdings noch Albert und dem ist Lotte versprochen. Der schwärmerisch rücksichtslose Verehrer schreibt endlose Briefe, bringt sich am Ende selber um. Das ist die Geschichte von Werther, dem rücksichtslosen Künstler, der stört. Die Fülle der Empfindung, die sei unermesslich. Das ist schon den Zeitgenossen aufgefallen. Wilhelm von Humboldt hat das gesagt. Die Leiden des jungen Werther. Sie wurden über Nacht europaweit berühmt, begründeten eine Mode. Mit blauem Rock und gelber Weste gab man seinem Gefühl kompromisslos Ausdruck und schrie ich, ich, ich. Werther, der wäre heute vielleicht Suizidpräventionsberater, auf jeden Fall wäre er YouTuber, das ist wohl sicher. Passt dieser 250 Jahre alte Briefroman, der nämlich Ende September 1774 auf der Leipziger Buchmesse anonym erschien, in unsere Zeit, in die moderne Individualgesellschaft, die Bindungsunwillige mit ihren telemedialen Gleichzeitigkeiten? Wer ist dieser Werther? Wer ist diese Lotte? Wer ist Albert? Und gibt es vielleicht so etwas wie einen grünen Goethe? Denn von seelischen, von sprachlichen und auch historischen Überflutungen ist da viel die Rede. Wir sprechen in einem Moment, wo Teile Europas buchstäblich unter Wasser stehen, also hochdramatische Situationen sind. Gäste darüber zu sprechen sind Ingrid Gündisch. Sie ist Theaterregisseurin und hat vergangene Spielzeit in Trier den Werther auf die Bühne gebracht. Sie ist auch Dozentin, lebt in Hamburg. Bei uns ist auch Dr. Alexander Koschinina, Professor für Literaturwissenschaft am Deutschen Seminar der Universität Hannover. Er hat gerade ein Buch veröffentlicht, 250 Jahre Werther. Und bei uns ist Dr. Manfred Osten, Kulturhistoriker, Buchautor, zuletzt Die Welt, ein großes Hospital, Goethe und die Erziehung des Menschen zum humanen Krankenwärter. Er war Generalsekretär der Humboldt-Stiftung und auch Diplomat. Frau Gündisch, lassen Sie uns zu Beginn ein Vorurteil mal vom Tisch räumen, Goethe sei unlesbar, der Faust ist aus Spielplänen verschwunden, auch der Werther. Ist das so oder haben Sie nicht eine gegenteilige Erfahrung mit Schülern gemacht im Theater in Trier?
Die habe ich. Ich finde den Werther wunderbar und sehr lesbar. Sie sagten, es ist ein Briefroman. Ich hole ein bisschen aus. Es stellte sich also für mich die Frage, wer ist dieser liebe Wilhelm, dem Werther seine Briefe widmet? Ich brauchte also eine Adresse und ich habe die Textfassung selber geschrieben für drei Schauspieler, eine Schauspielerin, zwei Schauspieler und musste also überlegen, wem erzählen wir das? Und das muss ja dem Publikum sein. Also lieber Wilhelm ist bei uns das Publikum. Das Publikum wird zu unserem Adressaten und zu dem Freund, dem alles erzählt wird, zu einem sehr innigen Freund. Und das galt es im frühen Probenprozess auszuprobieren. Also haben wir eine Patenklasse zu uns in den Probenraum bemüht, um das Spielfeld herumgesetzt, genauso wie später auch das Publikum drumherum saß und ganz nah am Geschehen war. Und haben ihnen die erste Szene vorgespielt. Werther saß im Publikum, war genauso gekleidet, war ganz jung, genau wie unser Publikum, und sprach sie ganz direkt in diesem sehr freundschaftlichen Ton mit Goethes Worten an. Die waren total gebannt. Ich sah große Augen, es war ganz, ganz still in einem Raum. Und auch nachdem die 3 Minuten vorbei waren, traute sich kaum jemand zu atmen. Und die erste Reaktion war: Aber das war jetzt nicht Goethe-Originaltext. Und ich sagte doch, jedes Wort war Goethe-Originaltext. Wenn der Zugriff so direkt ist und die Gefühle noch immer so gefühlt werden, was ja sehr häufig noch immer möglich ist, dann klappt Werther auch heute noch.
Herr Kuschelina, Sie haben ein Buch gerade herausgegeben, 250 Jahre Werther. Worin besteht diese Wirkung Werthers, diese europaweite, die über Nacht im Grunde um sich gegriffen hat? Was ist das?
Ich freue mich, dass Frau Gündisch so gute Erfahrungen mit der Inszenierung gemacht hat, die ja bereits kurz nach Erscheinen einsetzt. Man denkt immer, dass Thalia bringt den neuesten Kracht und Stanicic sofort auf die Bühne. Das galt schon für diese Zeit, dass Texte, die sehr wirksam waren, schnell inszeniert wurden. Und ich kann den Eindruck von Frau Gündisch bestätigen bei Studierenden. Also der Text funktioniert. Was erstaunlich ist, ich habe hier gerade eine neue Publikation bekommen aus einem Institut für Weltliteratur, Lives and Death of Werther, das mit noch einem angehängten S, also mit mehreren Toten. Auf dem Klappentext wird das schon sehr ungeschickt beworben und es heißt, in Zeiten von Dating Kultur wäre dieser Text langweilig und der Selbstmord auch ein bisschen lächerlich. Und ich glaube, dass diese Grundannahme falsch ist. Ich habe auch nachgefragt, bei Reklam etwa, das ist konstant im fünfstelligen Bereich, was sich durch Schule nicht alleine erklären lässt.
Die Verkaufszahlen, also der
Text, ja. Ja, die Verkaufszahlen sind gleichbleibend hoch. Und ich glaube, das unterschätzt das Publikum so ein bisschen. Das ist wie wenn man sagen würde, der größte Kriminalroman, Dostojewski, Schuld und Sühne, funktioniert nicht mehr, weil Studierende heute nicht mehr Pfandleiherinnen ermorden müssen und Raskolnikow, irgendwie dieser abgebrochene Student, das hat mit uns wenig zu tun. Das Gegenteil ist der Fall. Wir lesen die Texte nicht nur aus Identifikationsgründen, sondern weil sie in sich überzeugend sind, weil sie spannend sind. Dostojewski ist ein psychologischer Tiefblick in die Seele des Raskolnikow und das ist spannend. Jeder, der das gelesen hat, wird das Buch nächtelang nicht mehr aus der Hand gelegt haben.
Der Werther hat eine unglaubliche Wirkung entfaltet, glaube ich, in seiner Zeit. Es gab eine Karikatur von Friedrich Nicolai bis hin zu Thomas Mann, Lotte in Weimar. Plensdorf-Verfilmung kennen wir. Herrndorf hat sich selber umgebracht in Malerei und Oper. Das wäre ein eigenes Thema, aber das ist doch eigentlich ein ziemlich merkwürdiger Vogel. Ziemlich rücksichtslos, der benimmt sich daneben, wieder alle Konventionen, kennt keine Manieren, geht immer aufs Ganze. Schon der erste Satz, ich gucke Manfred Osten in unserer Runde an, ist ja im Grunde eine Zumutung. Der erste Satz lautet, wie froh bin ich, jetzt denkt man, jetzt kommt irgendwas Heiteres, und dann geht der Satz weiter, dass ich weg bin. Also zweimal wird vom Ich gesprochen und dann geht es auch noch freudvoll um Abwesenheiten. Was ist das für ein Paradox, Manfred Osten?
Ja, ich denke, Werther ist sowieso ein Paradox. Und darauf würde ich auch antworten, gerne Frau Gündisch und auch Herrn Kozenina. Ich glaube, Sie sind es selber, Herr Kozenina, der darauf hingewiesen hat, dass der Werther eigentlich insofern von hoher Aktualität ist, weil er, wie Goethe im Nachhinein festgestellt hat, im Grunde drei große Brandraketen abgefeuert hat. Werther ist ja derjenige, der protestiert einfach. Das ist auch mal das allererste. Auch deshalb ist dieser erste Satz ist ein Protest, der ist abwesend. Das ist schon Protest genug, aber es ist auch so, dass er eben eine Brandrakete abfeuert, im Grunde gegen die Gesellschaft selbst. Man hat das Buch ja verstanden, zum Teil eben als Anleitung zum Suizid. Andererseits ist es deutlich, dass hier die Kirche angegriffen wird, denn das nicht zuletzt auch durch den Titel Leiden des jungen Werther, das ist am Ende so etwas.
Am Ende wird er ja auch beerdigt, ohne dass ihn ein Geistlicher begleitet.
Ja, ne? Und es ist im Grunde die Anspielung im Grunde auf Christus. Er wiederholt im Grunde die Leiden Christi. Im Grunde, er opfert sich auf für etwas, wenn auch dunkel bleibt, wofür. Aber das Leiden ist allein schon eine Provokation für die Kirche gewesen. Und hinzu kommt schließlich, dass er auch protestiert natürlich gegen die Feudalgesellschaft. Nicht?
Herr Kozenina, gehen Sie mit? Ein antibürgerlicher, rebellischer Typ, der keine Rücksicht nimmt?
Es gibt so eine Tradition der politisierenden Lektüren. Der Werther, es fällt ja auf, dass der überhaupt nicht arbeiten muss. Also der ist offenbar finanziell unabhängig, der ist zwar in irgendwelchen Erbschaftsangelegenheiten unterwegs, aber der kann wirklich
Künstler
sagen...
Künstler ohne Werk, ja.
Künstler ohne Werk, ja, hat ja kleine Porträts so gemacht und von diesen Bildern rückt er dann ab, dann vertieft er sich in seinen Homer und Ossian und so weiter. Ich glaube, der ist weniger jetzt an Gesellschaftspolitik interessiert als an sich selbst. Und es ist interessant, dass ausgerechnet Maxim Biller, der ja so ein bisschen sich auch als Goethe inszeniert, vor ein paar Jahren in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die These aufgestellt hat, unter dem Titel Ich-Zeit, seine Generation, und er meint Reinhard Götz, Herrndorf, Christian Kracht und sich selbst.
Also deutsche Gegenwartsliteratur.
Genau, deutsche Gegenwartsliteratur, dass die eigentlich immer nur von sich selbst reden und starke Erzählerfiguren schaffen, die uns vergessen lassen, wer hier eigentlich spricht. Wir sollen also glauben, dass das, was erzählt wird, wahr ist und dass der Verfasser, was man im Proseminar ausgetrieben bekommt, dass der Verfasser gleich dem Erzähler ist. Und er nennt das Authentizitäts- oder Realitätseffekt. Und meine Gegenthese wäre, das schafft auch Werther. Der redet pausenlos von sich selbst. Herr Osten hat es gesagt, im den ersten 3, 4 Briefen kommt das Wort Herz 13 Mal vor. Das heißt, der kümmert sich eigentlich, Lichtenberg hat das parodiert und hat gesagt, der Text ist ein Herz mit Testikeln. Ja, also mit Hoden. Also es geht ihm weniger um die Gesellschaft als um ich. Und das ist etwas, was, glaube ich, bei der jungen Generation verfängt. Herrndorf hat sich ja nicht suizidiert aus Gründen wie Werther, sondern wegen einer unheilbaren und sehr schmerzhaften Krebserkrankung. Also er hat es sehr abgewogen, aber in Arbeit und Struktur geht er eben auch auf den Werther ein.
Frau Gündisch, hat Kuschinina recht? Ich habe einen Trailer ihrer Inszenierung gesehen und mich hat sehr begeistert, dass sie geradezu tänzerisch die Bewegungen zwischen den drei Figuren auf die Bühne gebracht hat. Und mich ganze Zeit verfolgt mich der Gedanke, dass Werther eigentlich nicht Lotte liebt, sondern die eigene Liebe. Also er sagt, wie mich die Gestalt verfolgt, wachend und träumend, füllt sie meine ganze Seele. Da ist die Frau eigentlich eher so eine Art weiblicher Dämon, oder?
Er verliebt sich wahnsinnig in diese Lotte. Und es ist aber auch eben, wie schon gesagt wurde, ein völlig ungebundener Mensch auf der Suche nach Halt. Für damalige Zeiten ist es ja ganz ungewöhnlich, dass ihm alle Möglichkeiten offen stehen. So sehen sich heute auch viele Jugendliche, wenn sie irgendwie den Schulabschluss in der Tasche haben, dass sie überlegen, wohin jetzt mit mir? Ich könnte alle Berufe oder sehr viele ergreifen. Und es gibt ganz viele mögliche Partner und ich könnte auch überall leben. Also er schwankt so und dann sieht er Lotte und verliebt sich über alles in die. Und die Lotte ist eine äußerst moderne Gestalt bei Goethe. Sie ist es ja, die organisiert, dass sie zusammen tanzen. Sie geht auf ihn zu. Sie ist es auch, die ganze Gesellschaft am Abend schmeißt, als da ein Gewitter aufkommt und sie sagt, wir spielen alle was zusammen. Die mobilisiert 100 Menschen oder wie viel das sind und spielt mit denen. Also unglaublich modern. Und diese Lotte geht ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und ich musste das in Bewegung und Tanz übersetzen, damit es eine sinnliche Erfahrung auf der Bühne werden kann. Und das war ganz wunderschön, diese drei Gestalten umeinander kreisen zu lassen, zu schauen, wie sie einander, alle drei, lieben einander auf eine Weise und gewinnen sich richtig gern. Und wie sie in Abhängigkeiten geraten, wie irgendwann das Ganze auch kippt, auch Angst plötzlich eine Rolle spielt, aber eben auch sie nicht mehr voneinander lassen können. Und das ist wie ein Reigen, das wird auf der Bühne wie ein Tanz.
Gibt's die wirklich? Es heißt ja, warum ich dir nicht schreibe, fragst du das und bist doch auch der Gelehrten einer. Du sollst raten, dass ich mich wohl befinde. Und zwar, jetzt kommt's kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich weiß nicht. Da bricht die Kommunikation ab. Also ist das nicht auch eine erfundene Brieffreundin, Manfred Ostner?
Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage. Herr Kuschinina hat ja gerade betont, die emphatische Subjektivität, die berühmte Ich-Zeit, die erwähnt wurde. Ich glaube, dass wir es hier mit einem Autismus zu tun haben, der in der Tat das ist, was Goethe letztlich, wenn wir mal erlauben sollten, einen Blick über den Tellerrand des Werther zu werfen. Genau das ist, was Goethe letztlich an diesem Werk als das eigentlich Problematische gesehen hat. Goethe hat ja gesagt, im Hinblick auf die Ich-Zeit, was ich bin ich anderen schuldig. Er hat das völlig anders gesehen. Er hat überhaupt das Ich als hochproblematisch angesehen. Er sagte, der Mensch ist ein dunkles Wesen. Er weiß nicht, woher er kommt, doch wohin er geht. Er weiß wenig von der Welt und am wenigsten von sich selbst. Ich kenne mich auch nicht und Gott möge mich auch davor behüten. Also diese Dinge hat Goethe auf jeden Fall domestiziert, während hier ein grenzenloser Narzissmus praktiziert wird. Ich glaube, das sollte man im Auge behalten, dass auch Goethe gegenüber dem Selbstmord seine ganz entschiedene Reserve mobilisiert haben. Er ist ja derjenige, der den kühnen Satz statuiert hat gegenüber einem Bild des 17-jährigen Malers Lessing aus Düsseldorf. Den Tod statuiere ich nicht. Für ihn war das Leben die schönste Erfindung der Natur. Also alles, was hier eigentlich in diesem Werther geschieht, ist das, was am Ende steht, folge mir nicht nach. Nicht?
Herr Osten, vielleicht liegt gerade darin ein hohes Maß an Modernität. Sie haben ja über das große Hospital dieses Goethe-Bild geschrieben und Sie sagen, dieser Narzissmus, diese Ich-Zentrierung, diese extreme Subjektivität, die aber ins Krankhafte umschlägt. Und der Text ist wirklich ganz nach medizinischen Kriterien ganz sorgfältig und kausal komponiert, von den ersten Briefen an, sieht man eigentlich Selbstmordandeutungen, die immer wieder vorkommen. Ja, das Bild, am Abgrund zu stehen und die Pferde, die sich die Schlagader aufbeißen und so weiter. Er sagt eigentlich die ganze Zeit, ich werde mir das Leben nehmen, und dieser Wilhelm reagiert nicht. Dieser Briefpartner leistet nicht die Intervention. Und mir scheint, dass das auch eine Modernität ist, eben Frau Gündisch, nicht nur die Lotte ist hochmodern, sondern auch dieser Suchende. Das ist ja auch eine Definition des modernen Romanhelden von Lukács, das problematische, suchende Individuum. Und das ist Werther in vollem Maße. Und meine These wäre, auch da nimmt er eigentlich Texte wie von Thomas Melle, Die Welt im Rücken, oder Benjamin Mark, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Also Depressions-Outing-Texte der jüngeren Zeit, 2016 und 2020, nimmt er vorweg, indem er seine Krankengeschichte, und diese Metaphern fallen ja im Text, eine Krankheit zum Tode, dass er die öffentlich macht, das war eine unglaubliche Revolution.
Vielleicht darf ich dazu etwas sagen. Ich meine, wir müssen mal gerade diesen Schlüsselbegriff, Herr Kosenina, vielleicht noch mal deutlich machen. Es heißt ja dort, die Krankheit zum Tode ist eigentlich der Vorgang des Eingreifens in die Natur, der die Natur in die Situation bringt, dass sie nicht mehr in der Lage ist, durch eine glückliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens jemals wiederherzustellen. Das ist der abgründige Satz, der zeigt, dass in diesem Falle Werther derjenige ist, der im Grunde diesen Weg geht. Das heißt, er ist derjenige, der ja bei der Betrachtung der Natur den Weg ohnehin sich selber vorzeichnet. Abgrund des ewig offenen Grabes. Das heißt, er ist derjenige, der selbst in seine Natur durch eine ekstatische Überfluten des eigenen Gefühls sich im Grunde in die Situation des Suizids begibt. Das heißt, er greift ein. Goethe selbst hat er dann die Natur ja anders definiert gegenüber Eckermann, indem er sagt, die Natur duldet überhaupt keine Späße des Menschen. Sie ist immer wahr, sie hat immer Recht, und der Irrtum ist ausschließlich beim Menschen. Und das Interessante ist, dass Goethe eben diesen Begriff der Krankheit zum Tode dann eben auch externalisiert, nämlich mit der Entdeckung 1790 der Feuermaschine in Tarnowitz entdeckt plötzlich Goethe die Möglichkeit, dass nicht nur Werther in sich selbst eingreift und den Suizid erledigt, sondern dass wir selbst in die Natur eingreifen, nicht nur in die werthersche Natur, sondern die Natur selbst als unseres Planeten und damit uns selbst zerstören. Nicht? Das ist ja meines Erachtens der ganz große Aspekt, der mit dem Zentralbegriff der Krankheit zum Tode hier sichtbar wird.
Ja.
Ich würde so gerne noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, den Sie eingangs gleich genannt haben, Herrn Köhler, nämlich, dass der Text anonym veröffentlicht wurde. Ich finde das so ungeheuerlich, dass der junge Goethe diesen Text anonym veröffentlicht hat, mit einem Nachwort des Verfassers. Das wirkt umso authentischer, dass es sich vielleicht um echte Briefe einer echten menschlichen Figur, sozusagen Werther, gehandelt hat. Und wer es gelesen hat, wurde zum Wilhelm und wurde ein bisschen zum Mittäter, genau wie Sie gerade sagten, Herr Köhler, der eben nicht rechtzeitig interveniert hat und gesagt hat, Junge, du musst dich losreißen, das geht nicht gut aus, du spielst so offen auch mit dem Tod. Und das finde ich sehr spannend, gerade heute beim Lesen wiederherzustellen oder auf der Bühne auch zu zeigen, dass wir durch die Zuhörerschaft auch wieder praktisch wie zu einem Mittäter werden können. Wir werden Zeuge des Ganzen, wir sind unmittelbar dabei, weil wir so ganz direkt angesprochen werden. Und weder Charlotte noch Albert noch wir vermögen es, aufzuschreien. Und ich lese Goethe dabei als jemand sehr Lebensbejahendes. Aber er zeigt, wie diese jungen Leute in diesen Strudel kommen, aus dem sie sich selbst nicht mehr retten können. Goethe selber sagte ja, ich bin das beste Beispiel, dass sich Weiterleben lohnt.
Aber ist das nicht ein fantastischer Trick, diese Suggestion der Wahrheit zu erzeugen, indem man sagt, ja, ich habe die Briefe gefunden und ich lege jetzt alle Dokumente, die ich auftreiben konnte, vor, und irgendwann versiegen die Briefe und der Herausgeber übernimmt die Rolle des Redenden. Ist das nicht ein toller Trick? Und ich glaube, man muss nochmal zu dem kurzen Vorspann dieses Herausgebers zurückgehen, der sagt, ja, wir wollen Anteil nehmen an diesem Werther, aber lass dies Büchlein deinen wahren Freund sein. Also nicht Identifikation mit einem Depressiven. Wer ist schon gerne mit Depressiven befreundet? Sondern wir sollen das Buch als Studie lesen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch etwas, was heute verfängt. Ähnlich wie die erwähnten Gegenwartstexte von Melle und Benjamin Mark, wird hier mit Präzision sozusagen diese Krankengeschichte rekonstruiert und wir können das verstehen, ohne uns vollständig damit zu identifizieren. Und dahinter steckt natürlich auch, dass Goethe damit spielt. Also in der Zeit haben sich die Leute auf die Suche gemacht, wo ist Lotte, wo ist Albert, was war da eigentlich los in Wetzlar? Und er kokettiert damit, so wie Thomas Mann das dann
gibt ja ein Lottehaus
nach der 44-jährigen der Rückkehr der Lotte, die dann in Weimar ankommt mit dem gleichen Kleid. Natürlich waren die Leute neugierig, rauszufinden, was dahinter steckt. Und Goethe schreibt sich ja in den Text selbst ein. Also in Dichtung und Wahrheit ist er so diskret, das so ein bisschen voneinander zu trennen. Aber der hatte ja auch Suizidneigungen, stocherte mit einem Dolch auf seiner Brust herum und sagt dann, und dann warf ich alle hypochondrischen Fratzen von mir und gedachte zu leben. Also das fließt genauso ein wie die englische Suizidliteratur, Edward Young, Night Thoughts und solche Sachen.
Herr Kohlschinger, das ist auch eine Distanz Goethes mit dem Wort, dass das Büchlein dein Freund ist. Das ist eine Distanzhaltung gegenüber der eigenen Therapieversuch in Fragen des Suizids. Der Held selber tritt eben nicht auf, sondern wir sollen uns nicht mit ihm identifizieren, sondern mit dem Büchlein, das heißt dem Berichterstatter. Und das Interessante ist, dass ja auch die Authentizität, die Unmittelbarkeit dieser Briefe ja durchaus gar nicht vorhanden ist. Der Roman ist ja eigentlich besteht ja aus lauter Collagen, denn Goethe montiert ja Kästners Bericht zum Beispiel einfach in den Roman hinein. Das ist ja alles nicht unmittelbar aus der Seele geflossen, sondern das ist montiert, nicht?
Wir haben in diesem SWR Kulturforum über Werthers Liebesleid, des Goethes Briefroman zeitgemäß, jetzt viel über die rücksichtslose Lust am Ich, die Entdeckung und auch die Emanzipation, die damit einhergeht. Man drückt sich jetzt aus, das ist neu, ja, auch das Melancholie-Privileg des Adels ist gebrochen, auch der Bürger darf jetzt traurig sein. Also über die Lust am Ich, die Lust am Text haben wir gesprochen. Es gibt etwas, was mir bei der Lektüre aufgefallen ist, worauf ich gerne kommen würde. Ich habe einen Kronzeugen, Wilhelm von Humboldt schreibt 1798 an seine Braut über die Fülle der Empfindungen und der Ideen und jetzt kommt's, über die herrlichen Naturbeschreibungen. Und die haben es in sich. Da würde ich gerne noch Zeit drauf verwenden, auch in einem Moment, wo wir in Europa gerade sehen, wie große Landesteile unter Wasser stehen. Nämlich im tatsächlichen und im übertragenen Sinne ist viel von Fluten die Rede, von reißenden Strömen, von überströmender Wonne, von überfließender Fülle. Ich könnte so weitermachen. Es gibt eine Formulierung, die lässt mich nicht los, die heißt: Werther will die Fluten fassen. Das geht nicht. Man kann, der Witz einer Flut ist, dass sie unfasslich ist. Was man fassen kann, würde ich sagen, ist gefasst, eingerahmt, ist klassisch. Und was flutet, ist antiklassisch. Übertreibe ich mit diesem Bild, Manfred Osten, oder geht es in dem Roman auch um seelische und auch um tatsächliche klimatische Überschwemmungen?
Ja, ich denke, das ist eine ganz zentrale Frage, dass wir einmal die unterschiedliche Naturbetrachtung in diesem Briefroman im Auge behalten müssen. Im Grunde beginnt ja also etwas wie eine Unio Mystica einer positiven Naturverständnis gleich am Anfang, als Werther und Lotte dort in dem vom Regen dampfenden Tal sich erkennen, im Grunde in der Frühlingsfeier Klopstocks.
Also sie gucken aus dem Fenster und einer sagt nur Klopstock, genau.
Und dann ist diese große Empfindsamkeit, in der die Natur eben, und das ist ganz wichtig, geschildert wird in einem ganz positiven Konnotation, der gnädige Regen, der aus der Fülle der segnenden Himmels herunterfällt. Und dann kommt der große Bruch, dass im Grunde am 18. August 1771 plötzlich die Natur erscheint als Abgrund des ewigen offenen Grabes. Das ist die Gegenwelt, in der plötzlich dann die Fluten erscheinen, die Fluten, die eure Dörfer wegspülen und die im Grunde hinweisen auf die eigene Überflutung. Also
das ist ein Zitat. Diese Fluten, die eure Dörfer hinwegspülen, das steht so am 18. August 1771 im Werther.
Und das ist im Grunde die Überflutung, die emotionale Überflutung, die er sich selbst, die in ihm selbst stattfindet. Werther ist im Grunde Grunde die Gestalt, die anders als Goethe eben nicht die Affektenlehre des Spinoza gelesen hat, der die Temperantia, die Mäßigung nicht kennt, der also sich nicht versteht als der Mensch, der sich im Grunde verstehen muss als das einzige Haustier, das sich selbst domestizieren muss. In diesem Sinne eine Domestizierung, wie sie Goethe ja dann später im Faust vorschlägt, in dem Astrolog. Wer Gutes will, der sei es gut. Und dann kommt es, wer Freude will, besänftige sein Blut. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis des späten Goethe, wie man eigentlich umgehen muss mit diesen Dingen und sich nicht selbst auszuliefern, im Grunde dem Suizid. Also ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage, dass wir hier eine unterschiedliche Naturbetrachtung haben und hier diese Überflutung im Grunde zu dem Tod des Helden führt. Und wobei die Überflutung selbst, Goethe überzeugt war, dass die Natur selber ganz anders verstanden werden muss als Werther. Sie sieht eben nicht als Abgrund des ewig offenen Grabes, sondern es wird ja angedeutet hier, dass er sie auch sieht als wiederkäuendes Ungeheuer. Und dieses Wiederkäuen ist der zentrale Begriff bei Goethe, dass der Tod eben ein Kunstgriff ist, der Natur viel Leben zu haben. Das ist das, was Werther noch nicht erkennt, was aber Goethe weiß. Das heißt, dass in der Natur eben der Vorgang stattfindet, ein ständiger Vorgang des Stirb und Werde. Was wir heute wissen durch die Apoptose, wissen wir, dass Goethe recht hat. Der Zelltod ist die Bedingung, dass wir überhaupt leben können, weiterleben. Das ist das, was er hier andeutet mit dem Wiederkäuen. Das Wiederkäuen findet dauernd statt, indem der Tod eben ein Kunstgriff ist, der Natur viel Leben zu haben.
Frau Gündisch, übertreiben wir? Wie sind Sie mit diesen Sprachfluten umgegangen? Also das ist ja wirklich ungeheuerlich, dieser Redeschwall, der nicht zu bremsen ist und der auch realhistorisch, wir reden auch von der kleinen Eiszeit, also wenn es im Faust heißt, vom Eise befreit sind Strom und Bäche, dann hat das mit tatsächlichen Fluten jener Zeit zu tun, die eure Dörfer hinwegspülen und letztlich ja auch die Menschen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Spannend finde ich, dass dadurch eben der Mensch so ohnmächtig in die Natur hineinschaut und gleichzeitig so bewundernd die Natur wahrnimmt. Und das interessierte mich für die Bühne auch, wobei es die Bühnenmittel eher erlauben, dass ich eben den Regen natürlich und das Gewitter und das, was für die Szenen unmittelbar eine Änderung, eine Wendung herbeiführte, gut nutzen konnte und jetzt auf die ganz ausgiebigen Naturbeschreibungen eher verzichtet habe. Lesend finde ich die unheimlich spannend. Im Spiel interessierte mich eher das Suhlen in diesen Beschreibungen und in diesem Briefeschreiben, dass er sich immer mehr hineinbohrt, mithilfe der Natur an sein Gefühl immer mehr ranzukommen und dadurch sich auch gar nicht mehr befreien zu können. Also dieses, ja, da sind wir wieder beim Ich unseres ersten Kapitels sozusagen, dass er das alles nutzt, um immer tiefer hineinzugeraten in den Strudel.
Ja, ich glaube aber, bitte. Die wichtigste Naturerfahrung ist gleich am Anfang des Buches im Brief vom 10. Mai, wo er im Gras liegt und die Mückchen und die Würmchen
die
und sowas
waren. Ja.
Also das ist natürlich so ein pantheistisches Henkai Pan. Also das Ich ist sozusagen verbunden in Sympathie mit der ganzen Schöpfung. Und ja, das ist natürlich so eine Art Liebesbild der ganz beseelten, dem Eingehen in die Natur. Das gehört sozusagen, wenn ich nochmal auf die Krankheitsthese zu sprechen komme, heute würde man das manisch-depressiv nennen, das sind die Ausdehnungs, das ist, wie froh bin ich, dass ich weg bin. Der Roman beginnt ja mit einer Andeutung, dass er eine gescheiterte Beziehung in der Stadt verlassen hat und sich aufs Land begibt, also eine Art Auszeit nimmt. Und es hätte ja gut ausgehen können in dem Gespräch im Pfarrhaus oder im Pfarrgarten, geht es darum, ja, die Menschen auf dem Land haben keinen schlechten Humor. Das heißt nicht, die haben keinen Witz, sondern die haben keine schlechten Humores. Das sind die Säfte. Das ist die Lehre der Säftelehre, also der Humoralpathologie. Dort ist alles im Sinne der Diätetik in Ordnung. Die haben Ausgleich, die haben frische Luft, die haben mäßige Ernährung, trinken nicht zu viel Alkohol, treiben Sport und gehen tanzen. Da kommen keine Depressionen auf. Und das ist, glaube ich, ein ganz starker Naturbezug. Werther malt dann auch diese Natur.
Ja, ganz wichtig, ja.
sodass die ganz positiv gezeichnet ist als eine Art von Selbstheilungsprogramm.
Er spricht vom inneren glühenden heiligen Leben der Natur. Ja, was für eine Reihung. Inneres glühendes heiliges Leben der Natur.
Ja, aber ich denke, wir müssen das in einem großen Kontext sehen. Das, was hier stattfindet, dieses Überfluten der Dörfer, ist ja bei Goethe kontrapostiert im Grunde mit seinem Spätwerk der Fausttragödie. Wenn wir also nochmal zurückkehren zu dem Begriff der Krankheit zum Tode, der Schlüsselbegriff des Eingreifens in die eigene Natur, in diesem einen Falle, weil das Werther durch die Überflutung seiner Empfindung nicht mehr der Herr wird und im Grunde dem Suizid begeht, ist das andere, hier bereits angelegt in diesem Roman, Briefroman, diese Fluten, die eure Dörfer wegspülen, wenn wir den Begriff der Krankheit zum Tode eben so verstehen, dass jetzt der Mensch eingreift, die Späße, wie Goethe sagt, das eingreift in die Natur, die keine Späße duldet. Und das ist das, was Goethe ja spätestens ab 1790 mit der Feuermaschine in Tarnowitz erfährt und am Ende dann das Bild weiterführt, was wir hier sehen.
In den Bergwerken des Harzes war das.
Ja, das ist in Schlesien ist das gewesen, die Feuermaschine. Das war die erste im Einsatz des preußischen Bergwerkwesens, wurde die erste englische Dampfmaschine eingesetzt und Goethe hat ja dann 1808 im Pandora-Festspiel dann gezeigt, dass hiermit für ihn die Folterung der Erde beginnt und daraus dann den Schluss gezogen, den Mephisto dann zieht, dass eben Faust letztlich diese Eingriffe in die Natur wagt, in die drei großen Elemente der Natur, die jetzt am Ende zu einer, möchte ich sagen, zu Rachefeldzügen aufbrechen und nun genau das verursachen, was wir hier gesehen haben in dem Roman, die Fluten, die eure Dörfer wegspielen. Dort versucht ja auf eine frevelhafte Weise Faust sogar Wasser, Dämme und Buhnen zu bauen, um dem Meer auch noch dem Wasser Land abzugewinnen. Und da sagt der Mephisto nun, mit deinen Dämmen, deinen Buhnen bereitest du nur Neptunen, dem Wasserteufel, großen Schmaus. Auf jede Art seid ihr verloren, die Elemente sind mit uns verloren und auf Vernichtung läuft's hinaus. Das ist also eine ungeheure Antizipation oder ein Vordenken Goethes der Klimakatastrophensituation, in der wir hier sind. Da ist der Bezug zu diesem Roman meines Erachtens auch mit im Auge zu behalten.
Allerdings ist natürlich der Faust II mit Fausts Kolonie im fünften Akt noch sehr weit entfernt, also dieser Industriekapitän, der Landgewinnung betreibt und Arbeiter versklavt, die da die Kanäle ausheben. Die viel naheliegendere Antwort auf den Werther wäre die Werther-Parodie von Friedrich Nicolai, wo die Pistolen mit Hühnerblut geladen sind und der schießt sich in den Kopf und kommt natürlich nicht um. Wird dann eben von den Sturm- und Drangflausen geheilt. Also der legt Bäche durch den Garten. Da kommt dann ein Sturm- und Drangheld und der Werther nach diesem missglückten, sehr komisch missglückten Selbstmord wird ein Aufklärungsbürger und andere Stürmer und Dränger leiten ihre Becher durch seinen Garten, sorgen also für eine Überschwemmung. Er ist sozusagen geheilt und zum Aufklärer geworden,
zum Vernünftigen. Sie schwemmen die Überschwemmung weg.
Ja, ja genau. Ja, ich baue neue Dämme.
Herr Kogel, ich finde das ganz wichtig in der Tat, dass Sie auf diesen Aspekt aufmerksam machen, denn in der Tat, das ist die andere Variante, die Goethe natürlich kennt. Das ist die Ironie.
Ja.
Das ist ja, er hat ja gesagt, lassen Sie uns das Positive nicht zu sehr verehren, sondern lassen Sie es uns ironisch behandeln, um ihm dadurch den Charakter des Problematischen zu erhalten. Der Faust ist ja selbst nichts anderes als lauter sehr ernste Scherze. Das heißt also, insofern finde ich es auch ganz wichtig, was wir dort mit Frau Gündisch erleben, dass der Werther eben auch im Grunde etwas ironisiert wird. Er wird im Grunde, er taucht da ja auf in drei verschiedenen Kostümen sogar, wenn ich das richtig verstanden habe.
Frau Gündisch hat ihn dreifach auf die Bühne gebracht. Ne?
Ja. Also, allerdings wird inzwischen das ja wohl übertroffen noch in Wien, wo Herr Bachmann inzwischen das fünffach Sache Hamlet auf die Bühne bringt. Das ist also, dagegen ist das ja noch sehr wenig.
Nur drei. Multiple Persönlichkeiten.
Ja, ja. Ja. Okay. Also das würde ich mit im Auge behalten, dass Goethe, für Goethe in der Tat diese Ironie, die Sie erwähnen, als das Wichtigste ansieht. Er hat ja gesagt, ich schätze mir den heiteren Mann am meisten unter meinen Gästen. Wer sich nicht selbst zum Besten halten kann, zählt bestimmt nicht zu den Besten, nicht?
Was ich bis hier gehört habe, können wir nicht zwei Dinge vielleicht lernen, Frau Gündisch? Das eine ist, auch der schönste Überschwang, auch die größte Ehrlichkeit des eigenen Herzens stößt an seine Grenzen, wenn man damit anderen auf die Füße tritt. Etwas anspruchsvoller gesagt, zur Emotionsregulierung bedarf es auch ein Stück weit der Selbstdisziplin. Und wenn man die nicht hat, sieht man, wohin das führt?
Das ist eine steile These, aber ich glaube, sie ist richtig. Ja. Und wir bleiben zurück mit Albert und Charlotte. Und genau. Wie er sagte, wir sollen eben das Büchlein verehren und nicht Werthers Freitod oder Werthers Leben. So bleiben wir staunend mit den beiden zurück und stellen fest, ja, wir müssen immer wieder auf uns auch draufschauen und nicht einfach nur dem Ich immer vollste Aufmerksamkeit zollen, sondern ab und zu auch einen Schritt zur Seite treten.
Haben wir gerade übertrieben, Herr Kosinina, und den grünen Goethe zu weit nach vorne geschoben?
Ich glaube nicht. Also das ist schon enthalten. Und diese Landpartie, die dann im zweiten Romanteil ja durch diese Hofepisode, das wird ein bisschen langweiliger. Da hat Herrndorf schon recht. Also wo Werther dann am Hofe ist und diese endlosen Ossian-Geschichten.
Sich bei Gesellschaft und beim Ball daneben benimmt.
Ja, genau. Und dann reumütig nach Walheim zurückkehrt. Übrigens, da gibt's eine Fußnote in einer Fassung, wo dann gesagt wird, Walheim ist erfunden. Also so wie in einem Spiegelartikel Fiktion. Josef S., ja, mit Abkürzung, das suggeriert auch nochmal. Wir, die Redaktion, weiß, wo es stattgefunden hat und um wen es sich handelt, aber wir teilen es nicht mit. Also auch das Teil dieser Authentizitätsgeschichte. Natürlich ist Walheim so ein Locus Amoenus und Naturidyll, aber es reicht halt nicht.
Wohin dieser übertriebene Begeisterung, das ekstatische Lebensgefühl, diese Unbedingtheit, dieser ganze Roman ist ja ein riesiges Ausrufezeichen, eine Interjektion. Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs den Eingangssatz gesagt, wie froh bin ich, dass ich weg bin. Die Expressionisten haben sich dann später darauf bezogen, haben das ganz toll gefunden und gesagt, der Expressionismus fängt eigentlich da an. Ne?
Ja, ich denke, der Roman steht im Zeichen dessen, was Goethe ja grundsätzlich als Naturforscher als Resultat festgehalten hat. Es liegt ein Fluch der Natur auf allem Beharren auf dem Extremen. Und für Goethe ist im Grunde dieser Roman steht in einer großen Linie mit dem, was er später 1825 dann gegenüber Zelter sagen wird, über die Tendenzen seines Jahrhunderts, alles ist jetzt ultra. Das heißt, die Maßlosigkeit,
Brief, ja.
Die Maßlosigkeit ist das eigentliche Zentral.
Niemand kennt mehr das Element, worin er webt und schwebt.
So ist es. Das ist also im Grunde dieser Akt der Selbstentfremdung nimmt zu, natürlich dadurch letztlich dann auch durch die absolute Rangerhöhung des Kapitals seit der industriellen Revolution, durch die Möglichkeit der Beschleunigung, die mit Hilfe von fossilenergetischer Ausbeutung der Erde ja möglich wird. Das ist also ein zusätzlicher Element einer Absolutsetzung des Ultra. Und das ist hier schon einmal vorexerziert worden. Und hier im Falle sogar in einem Ultra der Empfindungen. Herr Kosinina, Sie haben das, glaube ich, bezeichnet als emphatische Subjektivität. Ich denke, das ist eine ekstatische Form, die in der Tat Goethe kontrahiert, indem er dann später sagen wird in Wilhelm Meister, nur durch Mäßigung erhalten wir uns. Nicht?
Das finde ich sehr gut, Herr Osten, dass Sie nochmal auch diese naturwissenschaftliche Grundierung hervorheben, die eben schon für den Werther gilt. Man hat gezeigt, er hat so ein kleines Romanfragment Ariane an Vetti, da sind nur ein paar Seiten überliefert und tatsächlich liegt auch dem Werther das dort ins Zentrum gerückte Herz im Mittelpunkt, nicht nur, weil das so oft erwähnt wird, sondern der Gedanke von Systole und Diastole, von Ausdehnung und Zusammenziehung, das ist der Impuls, wie froh bin ich, dass ich weg bin, ist die Ausdehnung und dann sind sozusagen
wie herrlich leuchtet mir die Natur, heißt es im Mai-Lied ein Jahr später.
Genau, und dann ist wieder von den Man hat von Inkludenzmelancholie gesprochen, also von den Barrikaden, die einen einengen und keine Freiheit lassen, diese eingezwängte Seele. Also das ist schon in der für Goethe typisch diskreten Art, ohne da dick aufzutragen, ja, liegen da solche... Ja. Interessen zugrunde, ja, auch nach diesen Selbstmordversuchen, er ist da deprimiert und fängt dann an, bei Frau von Klettenberg in Frankfurt mit Alchemie, ja, und Kristallen im Wasserglas und so. Also das spielt eine große Rolle, ja, und ich finde, das Großartige ist, dass es nie belehrend wirkt, ja, wie bei Wieland oder so.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Sie das erwähnen, gerade Systole, Diastole, Goethe. Was hier auftaucht bereits in dem Roman, hat Goethe ja an anderer Stelle Blick auf die Erde überhaupt gesagt. Die Erde sei ein großes, lebendiges Wesen in ständigem Ein- und Ausatmen begriffen. Und im Grunde diese Wahrheit von Systole und Diastole hat er im Grunde als die eigentliche Wahrheit der Natur in uns auch selber dekretiert, wenn es heißt, im Atemholen sind zweierlei Gnaden, die Luft einholen, sich ihrer entladen, das eine bedrängt, das andere erfrischt, so wunderbar ist das Leben gemischt. Und dann kommt doch der interessante Satz, du danke Gott, wenn er dich presst und danke ihm, wenn er dich wieder entlässt. Das sind also auch pantheistische Naturfrömmigkeiten.
Ja, aber auch seine eigene schwere Geburt klingt damit an.
Ne? So ist es seine Todgeburt im Grunde nicht. Ja. Mhm.
Frau Gündisch, Sie haben die Sprache buchstäblich tanzen lassen auf der Bühne. Wie haben, um mit dem Anfang nochmal zu enden, die Schüler darauf reagiert? Haben die gesagt, na, da kann man sehen, wo es hinführt, wenn man immer nur von sich redet und nicht an die anderen denkt? Oder gab es auch eine feministische Lesart?
Es gab definitiv auch eine feministische Lesart, weil ich ganz viel Sprache auch Charlotte in den Mund gelegt habe und sie als strahlende, sehr selbstbewusste Persönlichkeit mit ins Zentrum gerückt habe. Ich habe aber auch den Werther nicht so, wie wir jetzt im Gespräch über seine viele Krankheit gesprochen haben, problematisiert, sondern habe sehr stark auch herausgearbeitet, dass er einfach jemand ist, der sehr frei ist, der sehr lustig auch ist, der einfach tief empfinden kann, was aber ja eine hohe Faszination ausstrahlen darf. Also alle drei waren einfach schillernde Persönlichkeiten, die über eine lange Strecke es auch richtig gut miteinander haben konnten. Und ich denke, wenn wir Werther heute lesen, dann interessiert uns auch gar nicht so zwingend jetzt das Pathologische. Das ist vielleicht auch interessant, das medizinisch zu betrachten. Aber eben diese großen Gefühle, nach denen man sich ja auch sehnt, dass man sich in dieses Pathetische, das klingt schon wieder negativ, so hineinlassen kann und das eben so genießen kann, den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Dass das auf Dauer gefährlich wird, erfahren wir dann im Weiteren der Lektüre oder wenn wir das Stück sehen. Aber auf weite Strecken ist es auch wahnsinnig befreiend, das völlig ernst nehmen zu dürfen. Und das interessierte mich auf der Bühne so sehr. Und das hat, glaube ich, eben in der Bewegung, im Tanz, wie ich es auf der Bühne darstellen konnte, mein Publikum eben auch so in den Bann gezogen.
Und ich glaube, das zündet eben auch noch nach 250 Jahren. Also diese Vorannahme, dass in der Datingkultur der jungen Leute das nicht mehr interessiert, ist, glaube ich, falsch. Das kann noch funktionieren und wir sollten unsere Leserinnen und Leser auch nicht unterschätzen, dass sie nicht abstrahieren können, dass es sich hier um einen historischen Text handelt. Diese Abstraktion ist möglich und von der Schule hört man, dass dann vielleicht lieber der Werther gelesen wird als Chick von Herrndorf, weil junge Leute es eigentlich nicht haben können, wenn ihre Elterngeneration über junge Leute spricht. Das wirkt gleich onkelhaft. Bei Goethe weiß man, dass diese Distanz vorhanden ist.
Wir haben gesprochen über Werthers Liebesleid. Ist Goethes Briefroman zeitgemäß? Zuletzt hat Alexander Kuschinina gesprochen. Er ist Professor für Literaturwissenschaft am Deutschen Seminar der Universität in Hannover. Bei uns war Dr. Manfred Osten, Kulturhistoriker, Verfasser des Buchs »Die Welt, ein großes Hospital«, Goethe und die Erziehung des Menschen zum humanen Krankenwärter. Alexander Kuschinina hat auch gerade ein Buch gemacht, 250 Jahre Werther, und Ingrid Gündisch hat den Werther inszeniert in Trier und wird jetzt in der kommenden Spielzeit eine Doktormutter Faust, eine Überschreibung von Fatma Aydemir, auch wieder im Theater in Trier herausbringen. Ich danke meinen Gästen sehr und hoffe, wir sehen uns bald im Theater. Am Mikrofon war Michael Köhler.